Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Navigator. Wir schreiben nun schon, lieber Hubertus, die 25. Episode und damit einen herzlichen Gruß an dich, Hubertus.
Ja, freut mich auch. 25, schöne runde Nummer. Freue mich auf das Gespräch, Martin.
Sehr schön. Ja, mein Name ist Martin Schoenbacher, Fachanwalt für IT-Recht bei Herting und Thema ist heute Data Governance in Unternehmen mit allen möglichen Themen rund um Daten. Und das ist ja letztlich auch genau die Schnittmenge, die Hubertus und ich, die viel Hörer werden es wissen, hier am Wickel haben. Ich möchte ganz kurz einen Werbeblock an den Anfang stellen, nämlich unseren Data Navigator Workshop am 28.11. Da hat frisch zugesagt die Staatssekretärin im neuen Digitalministerium, nämlich Professor Luise Hölscher. Außerdem wird Damian Böselager hoffentlich ein flammendes Plädoyer für den Data Act halten. Und dann haben wir aber eine ganze Reihe von zum Teil parallel stattfindenden Workshops, Arbeitsgruppen dort am Start. Bitte schaut doch mal unter data-navigator.eu nach, ob ihr euch dafür anmelden wollt. 28.11. in Berlin. Jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Bei uns ist nämlich Daniel Esser von QNIS. Daniel ist dort Managing Consultant für Data Strategy, war vorher lange bei Aurelis, hat sich dort mit Daten befasst. Hallo lieber Daniel, schön, dass du bei uns bist, uns ein bisschen Rede und Antwort stehen möchtest und vielleicht sagst du noch mal einen Satz zu dir und zu eurem Unternehmen.
Ja, hallo, danke für die Einladung, freut mich auch hier zu sein. Kurz zu mir, mein Name ist Daniel Esser, kurz zum Background von mir, also ich komme klassischerweise aus der technischen Informatik, aber habe mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung in der Beratung mit Menschen konkret an den Herausforderungen, ja, wie wir mit Daten arbeiten wollen. Und kurz zu QNIS, wir QNIS bezeichnen uns selbst als Data Analytics Manufaktur, im Englischen würde man sagen Boutique Consulting und ja, wir sind halt in einem People-Business unterwegs und wir legen sehr viel Wert auf dieses Manufakturwort, ja, weil das für uns ein Handwerk ist, die Arbeit mit den Menschen zusammen. Und ja, unser hehres Ziel ist es, wir wollen Firmen und Organisationen irgendwie dabei unterstützen, besser mit Daten zu arbeiten und natürlich auch mehr Business mit Daten zu machen.
Wo stehen denn die Unternehmen da so? Was ist eure Beobachtung? Sind Daten in den Unternehmen angekommen? Spielen sie eine große Rolle?
Das ist natürlich unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Kunden da an der Stelle. Vielleicht da nochmal drauf einzugehen. Also wir haben Großkunden internationaler Natur. Wir haben in Deutschland verankerte Traditionsunternehmen. Wir haben aber auch kleine und mittelständische Unternehmen. Und die stehen alle ein Stück weit, die haben alle ein Stück weit eine andere Perspektive auf das Thema. Die KMUs, die sagen sehr stark, okay, ich bin sehr fokussiert auf mein Business, ich will vorwärts kommen. Das Thema Daten ist da irgendwie so ein Supporter oder kann ein Supporter sein, muss aber nicht zwingend im Fokus oder im Fokus der gesamten strategischen Initiativen stehen. Bei den, ich sag mal, größeren Unternehmen ist das ein Stück weit anders. Die nehmen das Thema schon, ich sag mal, beherzter in die Hand. Man muss aber auch ganz klar sagen, wo kommen diese ganzen Firmen alle her? Ja, die kommen alle her aus, wir haben zentrale Datenteams. Da klappt das nicht so ganz, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Wir merken, das Datenteam ist nicht groß genug oder skaliert nicht genug. Es gibt lange Kommunikationswege zwischen Fachbereichen und den Datenexpertisen etc. pp. Und was wir natürlich auch sehr häufig sehen, ist das Thema Datenverantwortung. Ja, das heißt, die Verantwortung für Daten zu übernehmen im Sinne des Businesses, ja, was wir eigentlich haben, da wird noch sehr siloartig rangegangen und wir sehen sehr viel systembezogene Datenverantwortung. Ja, Vertrieb, CRM, Customer Data Plattform, Marketing, in Versicherungsbranchen sehr, sehr spartenmäßig alles aufgesetzt, ja. Und das Thema Daten ist halt, ich sag mal, quer zu diesen Prozessen zu sehen, ja. Und das, da merken wir einfach, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben, um am Ende des Tages effizient mit Daten arbeiten zu können.
Das ist eigentlich interessant. Ich erinnere mich, wir haben zu meiner Zeit, als ich noch bei British Telecom war, haben wir vor 10 Jahren schon über IoT geredet. Ne? Und was du deutest ja an, ja, CRM, klassische Daten, die vor allem so auf den Kunden sich beziehen und auf Prozesse. IoT-Daten ist ja nichts Neues. Das ist auch so ein bisschen die Überleitung zum Data Act. Beim Data Act geht es ja im Kern um die IoT-Daten, nicht?
Ja, nicht nur das, ne? Klar geht es am Ende des Tages natürlich auch um IoT-Daten, aber es geht halt auch relativ viel darum, dass Firmen einfach ihre Daten noch ein Stück weit im Griff haben, ne? dass sie das einordnen können, was sind das für Daten, die da reinkommen. Also es ist ja nicht alles gleichwertig zu sehen, ne? Also wir haben vielleicht Daten, die Intellectual Property sind, geistiges Eigentum sind, das muss man erstmal zuordnen können. Ne? Wir haben vielleicht auch personenbezogene Informationen, die da drin gespeichert sind. Und da merken wir dann halt schon so, ja, okay, das Thema ist nicht neu, ja, aber wir haben uns nicht wirklich weiterentwickelt, was das Thema Einschätzung und Klassifizierung von Daten angeht, weil es vielleicht auch bisher, ich sag mal, nicht den Bedarf oder den Need gab oder den Schmerzpunkt gab, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und so Themen wie EU Data Act und Co. sind natürlich wie ein Brennglas für solche Probleme, ne?
Sehr schön. Ja, ich musste gerade dran denken, die Leute, die Unternehmen, die zu euch kommen mit ihrem Problem, die sind ja schon mal einen Schritt weiter als viele andere Unternehmen. Die haben nämlich immerhin erkannt, dass das Datenthema ein wichtiges Thema ist, ja, und setzen sich damit mit externer Hilfe auseinander. Ich kenne es aus dem Datenschutz, ja, und dann jetzt natürlich auch aus dem Thema Data Act, ja, überhaupt Data Governance, wie sehr Unternehmen da zum Teil am Anfang stehen und auch im Jahre 6, 7 der DSGVO personenbezogene Daten nicht von anderen auseinanderhalten können, ja, und Silos haben und Auskunftsansprüche nach DSGVO bis heute für Riesenaufsehen sorgen und dann Leute losgeschickt werden in einzelnen Abteilungen, nachfragen, welche Daten habt ihr denn jetzt eigentlich zu dieser oder jener Person. Zurück zum Data Act. Jetzt habt ihr euch dieses Themas ja auch angenommen. Wo siehst du denn Bedeutung des Data Act für Unternehmen? Und gleichzeitig vielleicht auch, gibt es Unternehmen, die jetzt Kunden sind bei euch, die darin eine Chance sehen?
Ja, also wir haben einige Kunden, die auf der Herstellerseite sind und diesbezüglich natürlich Themen haben, weil sie für sich einfach sagen, okay, das Damoklesschwert, das schwebt so ein Stück weit über uns, dass da irgendwann mal jemand kommt und sagt, ich würde gerne mal diese Informationen haben. Ob es dann jetzt Endkunden am Ende des Tages sind oder neue Geschäftsmodelle sind, die dann sagen, wir würden gerne mal die Daten sehen. Da haben wir definitiv mehrere Firmen, die in dem Zusammenhang arbeiten. Und die Bedeutung ist für die Firmen schon relativ hoch anzusiedeln, ne? Also sie sehen da natürlich am Anfang erstmal, also aus unserer Erfahrung heraus, sehen da erstmal die regulatorischen Hürden. Ja? Das heißt, sie sagen so, okay, das ist eine regulatorische Hürde. So war es zumindest bei einem Kunden von uns. Und wir sind dann erst nur in zweiter Reihe mit dem ins Gespräch gekommen über Rechtsanwälte, die dann gesagt haben, wir glauben, die haben das Datenthema nicht so ganz im Griff. Und man versucht das natürlich irgendwie abzuhaken, dieses Data Act-Thema. Sagen, okay, wir nehmen uns dem Thema jetzt an, wir prüfen unsere Verträge und dann sind wir damit fertig. Und was wir häufig sehen, ist, dass für viele Firmen einfach die Tragweite aber oft nicht einschätzbar ist. Ja? Die Tragweite wird dann erst so ein Stück weit klar, wenn wir dann aus unserer Perspektive nochmal so ein paar bohrende Fragen stellen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ihr braucht jetzt irgendwie bestimmte Daten für Kunde XY aus dem Gerät ABC, da geht's dann los, ja, weil wenn man dann mal reinschaut in das Thema Stammdaten oder Metadaten im Unternehmen, was ja auch nicht immer so, ich sag mal, beherzt angegangen wird in Unternehmen, dann ist die Frage, ja, was ist denn jetzt das Gerät? Da gibt's dann 18 verschiedene Versionen davon, es gibt dann teilweise 3 verschiedene Produktteams, die die verschiedenen Versionen hergestellt haben. Also das eine Gerät, das gibt es dann vielleicht oft auch gar nicht. Teilweise muss es vielleicht noch nicht mal ans Internet angebunden sein. Das schützt auch gar nicht vor der Auskunftspflicht. Ja? Also wenn die Daten da gespeichert werden, aber sie können nicht online abgerufen werden, dann ist das auch ein Thema. Ja, und das Thema Daten an und für sich. Ich möchte mal die Daten haben. Was sind denn die Daten am Ende des Tages? Da kann man dann fragen, naja, sind das jetzt die Rohdaten, sind das die Maschinendaten, sind das analytische Daten, Logdateien? Teilweise sind sogar Daten verschlüsselt auf den Geräten. Muss man die entschlüsseln, muss man die weitergeben? Das weiß halt dann, die Produktteams können das nicht einschätzen. Ja, und ich sag mal, zwischen dem Auskunftsersuchen und den Teams, die dieses Thema Data Act versuchen zu behandeln in den Unternehmen, entsteht einfach so eine Lücke. Ja, da ist eine Lücke da, die man schließen muss. Daten sind vielleicht auch an unterschiedlichen Orten gespeichert, je nachdem, welches Gerät das ist. Und ja, da kommt man so an der Stelle halt nicht einfach weiter. Das heißt, man merkt, dass solche Initiativen dann zwar angegangen werden, aber dann halt nicht mit der richtigen Perspektive und dann halt natürlich mit vielen Wissenslücken. Und wenn dann die richtigen Leute nicht am Tisch sitzen, also die Datenexperten, dann geht es da halt einfach nicht weiter. Ja, es steht einfach das Thema.
Also es klingt nach viel Komplexität, sondern eigentlich nach toxischen Mischung aus Komplexität, vielleicht Unwissenheit, vielleicht auch Desinteresse, vielleicht auch sich wegducken. Das kommt uns jetzt nicht neu vor, nach dem einen oder anderen Gespräch, was wir auch schon geführt haben. Ist ja auch vielleicht dem Umstand geschuldet, dass der Data Act jetzt ja gerade erst scharf geschaltet worden ist, vor ein paar Tagen. Aber vielleicht die Frage zurück an dich. Siehst du da unterschiedliche Herangehensweisen? Vielleicht, ihr habt ja verschiedene Sektoren, die ihr betreut, verschiedene Größen von Kunden. Siehst du da Unterschiede, wie die Unternehmen sich so an den Data Act ranwagen?
Ja, also da sieht man schon erhebliche Unterschiede. Wahrscheinlich aber auch, ich sag mal, am Ende dem Risiko geschuldet, was eine Firma, die sich einer Firma ausgesetzt sieht. Also gerade im KMU-Bereich sehen wir sehr verhaltenes Interesse an dem Thema. Das kann man schon so sagen. Größere Hersteller haben wir selber auch in der Betreuung. Für die ist das Risiko natürlich was ganz anderes, ne? Also wenn sie Produkte vertreiben auf der internationalen Ebene, dann ist natürlich da, ich sag mal, ein ganz anderes Volumen an Strafen oder auch Auswirkungen dahinter, wenn denn da mal was gezogen wird. Vorrangig ist es bei uns jetzt so, dass gerade sehr viele Produkthersteller dann auf jeden Fall dabei sind. Ganz konkret, wir haben beispielsweise aus dem Küchenbereich haben wir Produkthersteller, die vernetzte Geräte vertreiben und auch digitale Services dazu anbieten. Die interessieren sich doch recht rege für das Thema und möchten das Thema auch dann abschließen. Hingegen zum Beispiel Maschinenbau ist auch relativ häufig unser Kunde, aber die haben das Thema für sich noch nicht so wirklich als Thema identifiziert, wo sie sagen, da müssen wir jetzt unmittelbar rangehen. Warum, weshalb, weswegen? Gute Frage.
Ja, gut, bei den Maschinenbauern und auch bei vielen anderen Konsumgüterherstellern vernetzter Produkte, ja, wird es sicherlich dann kommen und die werden dann möglicherweise zu euch, zu uns kommen, wenn die ersten Kunden mal fragen, ne, nach den Daten. Bleiben wir mal bei dem Küchenproduktehersteller, also B2C jetzt zunächst, ne, das wird ja nicht für die Mensa sein, sondern sozusagen für die heimische Küche. Ja, die sind konfrontiert mit dem Data Act. Was sind so die Probleme und Folgen, die sich dann da ergeben? Also offenbar gab es ja den Use Case, wir müssen in der Lage sein, wenn Leute sagen, sollte jemand so frech sein und seine Ansprüche nach dem Data Act geltend machen, dass wir irgendwie wissen, wie wir diese Ansprüche jetzt erfüllen können und was wir jetzt dort an Daten liefern. Wie geht man sowas an? Was sind da die Herausforderungen?
Genau, also vielerlei Herausforderungen liegt erstmal darin, dass man das Thema regulatorische Herausforderungen erstmal mit dem Datenthema zusammenbringt. Also der Name Data Act, der legt das eigentlich schon so ein Stück weit nahe, aber ich glaube, wie gesagt, als erstes ist die Tragweite nicht so ganz klar. Ja, das heißt, man unterschätzt maßlos, welchen Reifegrad Firmen heutzutage eigentlich haben bei dem Thema Datenorganisation. Ja, jede Firma von sich behauptet, wir haben das Thema im Griff. Aber gerade der Data Act ist so ein typisches Beispiel dafür, wo am Ende des Tages eine Frage gestellt wird, wo Daten benötigt werden, die mal eben prozessübergreifend komplett durchs Unternehmen geht. Einmal komplett horizontal muss man da durchgreifen können. Und da merkt man einfach, dafür sind Firmen nicht gut ausgelegt. Ja, also ganz klar das Stichwort Data Governance an der Stelle. Das heißt, es gibt weder die Verantwortungsbereiche noch die entsprechenden Rollen, ja, die solche Fragen überhaupt zentral irgendwo sammeln können und dafür sorgen können, dass es darauf Antworten gibt. Gibt's häufig nicht. Ja. Das heißt, es ist ein organisatorisches Thema. Ja.
Organisatorisches Thema, das ist etwas, was wir immer wieder mal hören. Wie geht ihr dann da ran, wenn ihr das so als Thema identifiziert? Was macht man denn da als Unternehmen, um der Herausforderung Herr zu werden?
Die Rollen, das ist halt auch was wir beobachten, ne? Die Rollen sind ja trotzdem erstmal fix. Ne? Da kann ja jetzt auch nicht der CIO oder der CDO oder wer auch immer, der Datenschutzbeauftragte, der vielleicht extern ist, da jetzt durchgreifen und sagen, ihr müsst jetzt aber. Wie geht man das an, gerade in größeren Einheiten? Das ist spannend.
Ja, genau. Also das ist eine spannende Fragestellung und die ist auch gar nicht so ganz trivial. Und je nachdem, wo man da sozusagen gerade in der Firma den Ansprechpartner hat, ist das so ein Bottom-up-Thema, was nicht wirklich dankbar ist und was nicht gut funktioniert. Das heißt, was man als erstes mal schaffen muss, ist, man muss schauen, dass man im Unternehmen die Ansprechpartner findet, das Thema strategisch strategisch auszuweiten. Häufig kommt so ein EU-Data-Act-Thema, also zum Beispiel bei besagten Küchengerätehersteller war das so, dass das EU-Data-Act-Thema schon ein strategisches Thema war. Das heißt, da möchte man sich der Thematik annähern und Vertragsthemen klären und da sicher aufgestellt sein von der Seite aus. Nur nachdem dann halt klar war, dass die Tragweite größer ist, in die Datenkompetenz reinreicht der Firma, dann hat man auf der strategischen Ebene haben wir dann dafür gesorgt, dass wir das Thema, ich sag mal, besser verständlich rüberbringen und die Tragweite erhöhen auf der Strategieebene und dann ein Mandat dafür holen, ja, dass man das Thema Daten dann auch wirklich am Ende des Tages in die Datenstrategie in die Unternehmensstrategie mit aufnimmt. Also auch das ist ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Punkt, meines Erachtens einer der wichtigsten. Man muss immer schauen, ist das Thema Daten wirklich in der Unternehmensstrategie verankert? Ja, und wir kennen eine ganze Menge Kunden, mit denen wir ja auch datenstrategisch beraten. Und es ist eigentlich aktuell ein Stück weit noch die Ausnahme, dass das Thema Daten in der Unternehmensstrategie verankert ist. Und das war dann hier an der Stelle ein wichtiger Punkt, dass man dann nachträglich gesagt hat, wir möchten bitte auch in der Strategie bis 2030 auch das Thema Daten erstmal nur rudimentär mit in die Strategie aufnehmen. Aber das war ein wichtiger, essentieller Punkt, weil sonst hat man ins Unternehmen hinein, auf die verschiedenen Ebenen, ne, von der Vision her vielleicht auf die taktische Ebene und auf die operative Ebene, gar keinen Einfluss, die entsprechenden Stellschrauben zu drehen, Veränderungen im Unternehmen so herbeizuwirken, dass man sich besser organisieren kann beim Thema Data Governance.
Ja. Ja, interessant. Wir sehen ja Ähnliches sogar auch in der Politik, nicht? Es gab mal eine Digitalstrategie, die vor gut 10 Jahren entworfen ist, auf der EU-Ebene, auf Bundesebene dann auch. Und jetzt sind Datenstrategien dazugekommen. Die flanschen sich da an, docken da an. Aber nochmal zurück vielleicht zu deinem Mandat, der Mandatsklärung. Was ist denn eine Best Practice, würdest du sagen? Wo sollte das Mandat herkommen und an wen gegeben werden?
Du meinst jetzt innerhalb des Unternehmens, an wen das?
Innerhalb des Unternehmens.
Mhm. Also wir sehen häufig, dass sich Regulatorikeinheiten innerhalb der Unternehmen mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, dass das zu kurz gegriffen ist am Ende, weil ja eine juristische Prüfung ist definitiv wichtig und richtig. Ja, definitiv. Man muss die Risiken abschätzen und man muss wahrscheinlich auch vertragsgestalterisch einwirken auf die ganzen Verträge, die im Unternehmen vorliegen. Aber am Ende des Tages braucht es halt mehr Expertise dafür. Ja, wir brauchen definitiv, wenn es denn im Unternehmen sowas gibt, so eine Art Data Office. Ist sehr dankbar, wenn es das denn gibt. Wenn nicht, dann muss das auch eingeführt werden, weil irgendwo müssen am Ende des Tages mal grundsätzliche Richtlinien erzeugt werden für den Umgang mit Daten, bezogen auf die Datenqualität, aber auch vielleicht auf die Rollen, die noch im Unternehmen zu verankern sind, ja, die vielleicht rund um Daten fehlen, Datenverantwortung. Ja. Das heißt, Datenexpertise, ob jetzt intern oder extern, also intern muss sie aufgebaut werden, wenn sie nicht da ist. Wenn sie da ist, muss sie mit einbezogen werden aus dem Data Office oder natürlich auch externe Expertise mit reingeholt werden. Und ganz wichtig ist meines Erachtens auch, das sollte man auch relativ frühzeitig tun, man muss schauen, wen braucht man denn eigentlich sonst noch von Business-Verantwortlichen, die bei diesen Themen unterstützen,
ja. Genau, und wen braucht man da? Das ist ja auch, also nehmen wir mal, es gibt noch kein sozusagen Data Office, sondern das macht irgendjemand mit. Ja, ich beobachte halt auch häufiger, auch wenn jetzt Mandate an uns herangetragen werden, dass der Datenschutzbeauftragte das Thema Data Act angeschleppt hat, weil er vielleicht mal eine Anfrage bekommen hat oder sich da die Frage stellen, sind das personenbezogene Daten oder nicht. Der kommt jetzt damit, dann wird es irgendwie extern gegeben aus, wie du sagst, erstmal Compliance-Sicht, die ja nicht mal die halbe Miete ist. Auch von dem, was du sagst. Aber wen muss man da jetzt alles mitnehmen? Produktmanager hast du schon gesagt, aber wie groß wird das Team?
Ja, na gut, man muss natürlich schauen, dass das Team jetzt am Ende nicht zu groß wird, sonst kommt man auch wieder nicht vorwärts. Ich glaube, wichtig ist, dass man das Management abholt, ja, dass man schaut, dass das, ich sag mal, entsprechend mit involviert ist, dass es das die Freigabe gibt, das Thema mit in die Daten, in die Unternehmensstrategie aufzunehmen. Und am Ende des Tages braucht es dann halt irgendwie die, wenn es ein zentrales Datenteam geben sollte, dann braucht man das zentrale Datenteam, weil man braucht am Ende irgendwie eine Technologie oder eine Plattform, auf dem man diese sogenannte Data Disclosure dann auch durchführen kann, um das operativ dann auch wirklich umzusetzen, was man da machen möchte. Es braucht sicherlich das Data Office und die dann gekoppelten Experten rund um Daten, um die entsprechenden Rollen aufzusetzen. Ja, das braucht es auf jeden Fall. Und ich sag mal, auch in weiser Voraussicht sollte man schauen, wen hat man denn eigentlich im Business dabei, der die Produkte sozusagen weiterentwickelt, dass die mit an Bord kommen. Ja, weil ich sag mal, wir kennen es ja, wir haben es ja gelesen im EU Data Act, das nächste Thema ist ja die Verschärfung, dass man sagt, ja, es muss eigentlich im Produkt mit eingebaut sein, diese Data Disclosure. Was bedeutet das, ja? Also, wie wird das umgesetzt? Diese Fragestellung muss man sich erstmal stellen. Das heißt, ich sag mal, diese ganzen Fragen, darauf wird es Antworten geben müssen. Und diese Antworten müssen definitiv von den Produktteams natürlich am Ende auch eingesetzt werden. Und da wäre es natürlich auch wieder wünschenswert, wenn wir das nicht auf 16 verschiedenen Varianten machen, sondern ich sag mal auf ein, zwei bevorzugten Varianten und die dann natürlich auch von der entsprechenden zentralen Stelle als Governance vorgegeben werden. Ja.
Sehr gut. Hubertus, vor der nächsten Frage noch ganz kurzer Hinweis. Folge 8, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, haben wir gesprochen mit Maximilian Herrmann von NBW und die Überschrift über die Folge ist mit interdisziplinären Teams zum Erfolg. Und er hat gesagt, das, was ihr vor allem braucht, sind Produktleute. Und das ist ja genau das, was du auch sagst, ne? Dass du Leute brauchst, die sich eben mit dem Produkt auskennen und überhaupt die Fragen beantworten können, die sich da stellen. Ja, und gar nicht. Genau.
Ja. Ich würde da sogar noch einen draufsetzen, das haben wir auch immer wieder nochmal gehört, Produktleute und Leute mit Business-Verständnis und Fokus, um abwägen zu können, wo ist das, wie du es ja angedeutet hast, Daniel, nicht? Also, wo ist es ein Compliance-Thema und wo ist es möglicherweise auch viel mehr als das, wo können wir auch Profit draus schlagen, wo können wir die Nutzen auch aus den Daten ziehen, da knüpft auch meine Frage an. Du hast ja jetzt hauptsächlich, glaube ich, habt ihr mit Herstellern zu tun. Und da klang das jetzt so durch, als ob das vor allen Dingen Compliance-Thema ist und auch als Belastung gesehen wird. Wie seht ihr das aus einer gewissen Distanz? So Hersteller, können die vom Data-Act auch profitieren? Was gibt es da für Möglichkeiten? Denn sind sie nur Herausgeber von Daten oder gibt es da vielleicht auch Chancen für eure Kundensegmente?
Ja, also ich sehe da vor allen Dingen zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist so nach vorne gerichtet in die Zukunft und die andere Perspektive ist so ein Stück weit in den Rückspiegel betrachtet. Aber gehen wir erstmal auf das zukünftige Thema ein. Also ich glaube schon, dass das Thema Datenökonomie noch ein ganz wichtiges, also schon ein wichtiges Thema ist, aber auch noch immer wichtiger werden wird. Es wird definitiv Firmen geben, die auf Basis der Daten, die dann ja, ich sag mal, zugänglich werden, die jetzt nicht zugreifbar sind, weil sie einfach dem Hersteller gehören und danach im Prinzip ja eher dem Konsumenten, da werden sich neue Geschäftsmodelle auftun. Ja, also wir sehen es ja auch teilweise schon, ne? Also zum Beispiel Versicherungen haben wir beispielsweise auch bei uns als Kunden, die können dann vielleicht direkt auf Fahrzeugdaten zugreifen, ja? Und können Telematiktarife anbieten. Ja, können sie teilweise jetzt auch schon, aber ich glaube, dass sich an der Ökonomie ein bisschen was verschieben wird, wenn das Prinzip rumgedreht wird, wem die Daten eigentlich gehören. Ja, oder Support und Wartung beispielsweise auch von diesen Küchengeräten. Ja, da können Hersteller fremde Firmen vielleicht auf die Idee kommen und sagen, vielleicht kann ich ja den Support und die Wartung oder die Ersatzteillieferung besser anbieten oder günstiger anbieten, als das vielleicht die Firma selber kann. Aber ich sehe da vor allen Dingen natürlich auch einen Vorteil für die Hersteller selber, weil wenn die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ja, und das frühzeitig machen, dann ist das oder das eigene Geschäftsmodell weiterentwickeln, dann ist das natürlich am Ende des Tages auch ein Wettbewerbsvorteil und vor allen Dingen Differenzierung zum Wettbewerb. Ja, und da steckt meines Erachtens eine ganze Menge drin, wenn man nach vorne guckt. Ich glaube, dass aber auch ganz viel wenn man in den Rückspiegel schaut, für eine Firma drin ist. Ja, also wenn man mal daraus ausgelöst sich fragt, warum fällt uns das eigentlich aktuell heute so schwer, wesentliche Fragen zu beantworten, die jetzt so aus einem EU Data Act rausgelöst werden. Also ich frage nochmal die Beispielsfrage. Ne? Also ich brauche für Kunde XYZ die Gerätedaten von Produkt ABC. Warum fällt uns das so schwer? Und ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte in Richtung Überdenken der eigenen Datenorganisation, ja, weil solche Fragestellungen werden nicht nur zukünftig vom EU Data Act kommen, die werden auch in allerlei anderer Herkunftsart kommen, durch andere Regulatorik, durch Wettbewerb, der sich weiterentwickelt, durch die Prozesse, die wir, ich sag mal, besser weiterentwickeln wollen in einem Unternehmen. Da werden solche Fragestellungen herauskommen, wenn wir Kundenreisen neu gestalten wollen, die besser auf den Kunden draufpassen, da kommen solche Sachen her. Und ich glaube, wenn man da reinschaut in den Rückspiegel, dann ist da auch ganz viel drin für Firmen, wenn sie sagen, hey, ich möchte das strategisch verankern, das Thema. Ja, ich möchte das in mein Zielbetriebsmodell übernehmen, dass wir anständig mit Daten arbeiten können, dass wir so ein Data Office einführen, etc. pp. Da ist ganz, ganz viel, ich sag mal, Effizienzgewinn im Umgang mit Daten am Ende des Tages für Firmen drin. Ja.
Sehr schön. Ja, das ist ja jetzt so ein bisschen auch unser Folgentitel, ne? Data Act als Weckruf für Data Governance, dass man halt auch auf Herstellerseite sieht, okay, wir haben jetzt bestimmte Herausforderungen, ja, die wir aus der DSGVO haben, die wir jetzt eben aus dem Data Act haben. Und genau die Frage, die du gerade gestellt hast, warum fällt es uns eigentlich so schwer und was folgt da draus? Müssen wir jetzt hier mal Data First machen? Und zwar eben nicht nur aus Compliance-Sicht, oder beziehungsweise wenn die Compliance der Anstoß gewesen sein sollte, dann vielleicht, was folgt da draus darüber hinaus? Du hattest vorhin schon gesagt, eine der Herausforderungen, ja, Überschätzung des organisatorischen Reifegrads, das, was ich jetzt eben, war dann die Antwort auf die Frage, warum fällt es uns so schwer, ist vielleicht einfach Priorisierung, oder? Also dass es halt in der Vergangenheit, Rückspiegel, wie du es gerade gesagt hast, keine große Rolle gespielt hat, dass man die Bedeutung gar nicht erkannt hat. Oder wie, was ist der Grund, was ist die Antwort auf die Frage, warum fällt uns das so schwer?
Ja, warum fällt uns das so schwer? Genau, also Priorisierung ist, wie gesagt, schon ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube auch, dass was ein wichtiger Grund ist, ist einfach das Zusammenbringen der Business-Initiativen, die das Unternehmen hat, zusammenbringen mit den Dateninitiativen. Also ich sehe häufig, dass das doch recht lose gekoppelt ist, ne? Also manchmal sieht man, ich sag mal, Dateninitiativen oder datengetriebene Initiativen in Unternehmen, die über mehrere Jahre verankert sind in der Strategie, die sind budgetiert, die sind, da gibt's Ressourcen dafür, dass die gemacht werden müssen, etc. pp. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Frage stellt, ja, wie schaffen wir es denn beispielsweise jetzt eine Datenverantwortung im Unternehmen zu übernehmen, für das Datenobjekt Kunde, für das Produkt etc. pp., wo dann ganz viel dranhängt, ne? Wo dann die Verantwortung für den Prozess dranhängt, die Weiterentwicklung des Prozesses dranhängt, wo aber auch die Datenthemen dranhängen. Also wie können wir jetzt zum Beispiel für das Thema Kunde eine Datenqualität herstellen im Unternehmen, die prozessübergreifend gut funktioniert, ja. Solche Themen findet man dort dann meistens nicht, ja. Und ich glaube, dass viele von diesen Herausforderungen, die wir dann einfach haben, aus der Ecke kommen, ja. Und weil das halt nicht ganz weit oben priorisiert ist an der Stelle, gibt es dann halt an der Stelle auch keinen Fortschritt.
Ja. Wo setzt ihr denn da zunächst an? Du sagtest vorhin schon, also Data Office ist sozusagen im Grunde der erste Schritt, wenn ich das richtig verstanden habe. Erstmal die richtigen Leute einsetzen und auch ein Mandat geben. Und was ist dann so zu unternehmen von den Unternehmen? Was macht ihr mit denen?
Ja.
Als nächstes.
Also grundsätzlich muss man mal sagen, das ist so ein Stück weit auch unabhängig, die Vorgehensweise vom konkreten Thema, ob es jetzt der EU Data Act ist, der Auslöser ist oder andere Datenthemen. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man auch ein Verständnis dafür schifft, dass solche Themen ein länger laufendes Projektthema sind, ja, dass das ein strategisches Thema ist. Das muss als solches auch verstanden werden, ja. Denn am Ende des Tages müssen wir den Umgang mit Daten so ein Stück weit verändern. Und das ist natürlich eine Veränderung oder ein Change für das ganze Unternehmen. Ja? Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen erstmal Aufklärungsarbeit leisten. Ja, je nachdem, von wo wir kommen. Wir haben teilweise Initiativen, die kommen dann schon aus dem Management, da fällt das dann natürlich leichter. Oder wir haben Initiativen, die aus der Ecke kommen, wo man sagt, hey, wir haben da gerade ein Problem und wir kommen nicht weiter und wir wissen nicht ganz genau, warum. Und dann liegt es halt meistens an diesem fehlenden Management-Commitment und der Aufklärungsarbeit, die man noch leisten muss, um zu sagen, wie wichtig das Thema ist und wie groß die Tragweite ist. Ich glaube, ein weiterer Aspekt ist ganz klar, dass man schaut, das ist ein interdisziplinäres Thema, das haben wir jetzt auch schon 2-3 Mal gesagt. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir die richtigen Leute und die richtigen Menschen an den Tisch bringen. Beispielsweise Data Governance ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir müssen irgendwie die Datenexperten an den Tisch bringen. Wenn es ein Data Office gibt, wenn es ein Datenteam gibt im Unternehmen, dann müssen die unbedingt mitgehört werden. Ansonsten scheitert so eine Initiative meines Erachtens. Ja, die müssen dabei sein. Wir brauchen natürlich aber auch irgendwie jetzt konkret auf den EU-Data-Act bezogen, natürlich die juristische Expertise, die Rechtsexpertise. Juristische Einordnung machen wir nicht, ja, das klammern wir immer ganz explizit aus, ja. Da braucht es dann für die Vertragsgestaltung und aber auch für die Auslegung des EU-Data-Acts, da ist ja auch vieles noch nicht so ganz einwandfrei definiert, zumindest war das immer so mein Verständnis, braucht es halt Experten. Und wir brauchen natürlich die Business-Verantwortlichen entsprechend dabei, weil wir schauen wollen, okay, wie müssen jetzt hier Datenthemen wie müssen Produkte weiterentwickelt werden, ja, wenn wir herstellerbezogen unterwegs sind, und was muss sozusagen an die Produktteams weitergegeben werden. Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist auch, wir nennen das teilweise Datenstrategie-Assessment oder Datenstrategie-Initiativen, ist dann einfach daraus herausgelöst, einfach nochmal zu schauen, wo steht das Unternehmen, wo möchte das Unternehmen hin. Ja? Jedes Unternehmen, also ich kenne kein Unternehmen, was gleich ist unterwegs. Ja, viele Unternehmen machen das Gleiche schon seit einer längeren Zeit, sind in derselben Sektor unterwegs, ja, aber sind, was die Themen angeht, total unterschiedlich aufgestellt. Die einen haben ihre Stärken an der einen Stelle, die anderen haben ihre Stärken an der anderen Stelle. Aber es braucht einfach nochmal eine durchgängige Messung des Reifegrads rund um das Thema Daten. Müssen wir nochmal gucken, in die Unternehmenslandschaft reingucken, in die Datenlandschaft reingucken, uns einen Überblick verschaffen und dann ganz wichtig, meines Erachtens daraus dann abgeleitet, für das Unternehmen im Sinne der Business-Initiativen dann nochmal die Handlungsfelder zu priorisieren, ja, und dann zu schauen, ja, wie kann man aus diesen Elementen dann, die wirklich wichtig sind, ja, schnell Quick-Wins erzeugen und wie kann man aber auch eine Roadmap entwickeln, die über einen längeren Zeitraum tragfähig ist, weil man kriegt so einen Datenorganisations Thema nicht von heute auf morgen in eine Organisation reingepusht. Das sind teilweise Initiativen, die dauern mehrere Jahre. Und ganz klar, nicht alles, was man tun kann an der Stelle, muss man auch sofort tun. Ja, oder ist sofort sinnvoll. Ja.
Vielleicht mal eingehakt, das war ja jetzt sehr sozusagen euer Programm und die Leute hatten wir schon ein bisschen besprochen. Wo ich gestolpert bin oder was mich sehr interessiert, diese Reifegradbestimmung. Was sind denn eigentlich Kriterien, also wonach siehst du von außen, wenn du da reinkommst, hast irgendwelche Skalen von 1 bis 10 und würdest da deine Kreuzchen setzen, also was sind die Kriterien, um zu sagen, oh, ihr seid datenmäßig ja sehr weit versus ihr seid datenmäßig steht ja noch ganz am Anfang. Wenn du da mal ein paar Beispiele hast, einfach das, was sind so die Kriterien, woran macht man das
fest? Ja. Das sind natürlich am Ende des Tages sind das halt so viele Kriterien, das wird schwer, das jetzt alles aufzulisten, aber mal so aus der Praxis heraus, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Küchengerätehersteller wechseln, da haben wir zum Beispiel Fragen gestellt, hey, das Erste, was ihr ja machen müsst, ist ja am Ende des Tages, ihr müsst eure Datenbestände kennen, ja, das ist ja das eine, ne? Das ist ein Kriterium, ja, kennt ihr eure Datenbestände und mit kennen meine ich nicht nur, wir wissen ungefähr, wen wir ansprechen müssen, um herauszufinden, was es ist, sondern haben wir irgendwo mal systematisch erfasst, rund um unsere Produkte herum, wo unsere Datenbestände liegen, wie die dort gespeichert sind, in welcher Form die dort verarbeitet werden und wer am Ende des Tages dann auch verantwortlich ist dafür, wenn wir Fachfragen haben. Ja? Das geht schon mal.
Okay, ganz kurz, Daniel, da kurz eingehakt. Ja. Das ist natürlich ein ganz gravierender Punkt, wo wir einfach auch in der Praxis sehen, ja, wo man so denkt, na, das kann ja nicht sein, dass die nicht wissen, wo die Daten liegen. Ja. Aber es ist halt so, weil es einfach gar keine Person gibt oder keine Struktur gibt, wo das mal zusammenläuft. Ne? Ich muss halt, weil ich vorhin am Beispiel Artikel 15 DSGVO Auskunftsansprüche gesagt habe, ja, ich muss von Abteilung zu Abteilung laufen, sag mal, habt ihr da noch was zu dieser Person? Und dann wird man vielleicht feststellen, oh, die haben noch ganz riesige Systeme, von denen wir noch nie gehört haben, wir im Sinne von die Geschäftsleitung. Ne? Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Aber mal weiter, ich habe dich unterbrochen, genau.
Nee, genau, und das läuft dann am Ende mal ganz praxisorientiert darauf hinaus, dass man dann als nächste Initiative in Richtung Datenkataloge guckt, ja, dass man in Richtung, Datenkataloge guckt, Dateninventarisierung und da merkt man dann halt einfach häufig, dass diese Initiativen noch nicht mal gestartet sind. Ja, und ich sag mal, wenn man so einen Datenkatalog braucht man am Ende des Tages ja nicht nur für den EU Data Act, sondern man braucht den für ganz viele Fragestellungen im Unternehmen, auch für interne Entwicklung oder auch für die Produktweiterentwicklung und das Thema ist halt nicht adressiert. Ja. Und da merkt man dann schon, das ist eigentlich aus unserer Praxis heraus, wissen wir, dass das einer der wesentlichen nächsten Schritte ist, die wahrscheinlich auf so einer Roadmap draufstehen. Ja, und deswegen können wir natürlich also direkt danach fragen und sagen, habt ihr sowas? Ja, ist sowas schon aufgebaut? Habt ihr einen zentralen Verantwortungsbereich, wo ihr dann draufschaut, wie kommen die Sachen in den Datenkatalog? Welche Verantwortung schreiben wir da dran? Und da merken wir dann meistens schon, okay, da fehlt es dann halt schon. Ja, und wenn es da halt schon fehlt, dann ist halt jedes Auskunftsersuchen in das Unternehmen hinein, ja, zum Scheitern verurteilt. Und gerade wenn das so Themen sind wie jetzt der EU Data Act, wo es am Ende darauf ankommt, dass ich mal in der Lage bin, skalierfähig diese Antworten auf diese Fragen zu finden, dann wissen wir schon, dass es da nicht gut weitergehen kann. Und da gibt es halt viele weitere Fragestellungen. Ne? Man könnte natürlich jetzt fragen, gibt es ein Data Office? Ist das Thema Daten in der Strategie verankert, in der Unternehmensstrategie verankert? Gibt es innerhalb des Data Office eine KI und wie auch immer gelagerte Datenstrategie? Ja? Ganz wichtiger Punkt. Ja? Meistens sind die sehr theoretisch ausgestaltet und schaffen es aber nicht in die Operative. Das heißt, unsere Frage ist immer, wie viel von dem, was da in so einer KI und Datenstrategie schon verankert ist, hat es auch wirklich schon in die Operative geschafft? Dann die nächste anliegende Frage, was tut ihr dafür, dass das operativ wirksam werden kann? Und auch da merken wir dann wieder häufig, dass es an der Stelle hakt und hapert und noch nicht weitergegangen ist. Ja, da gibt es vielfältige Fragestellungen.
Du hast jetzt mehrfach KI in die Runde geschmissen. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Das hören wir auch vermehrt. Das ist jetzt natürlich ein Thema, das viele beschäftigt. Wie verhält es sich zwischen KI-Diskussionen bei den Unternehmen, die ihr betreut, und Data Act-Diskussionen oder anderen Diskussionen um Daten? Hängen die zusammen? Verdrängen die sich gegenseitig? Oder bedingen die sich sogar? Oder wie sollte es aussehen?
Ja, also einen direkten Zusammenhang jetzt an der Stelle zwischen Data Act und KI sehen wir nicht direkt. Ja, es gibt einige Fragestellungen rund darum, wenn man den KI zum Einsatz bringt am Ende des Tages und diese KI-Modelle dann auf Daten basieren, wie denn diese KI-Thematik dann offengelegt werden kann oder muss in Richtung der Nutzer. Da gibt es aber noch ungelöste Herausforderungen an der Stelle. Viele versuchen das auch als Puffer zu nutzen, um zu sagen, da muss ich ja vielleicht irgendwie etwas gar nicht herausgeben. Ich habe das jetzt nur mit reingebracht, weil wir am Ende des Tages viele Business-Initiativen gerade haben, die sich rund um Daten drehen und rund um KI drehen. Und viele von diesen Strategien, die wir eigentlich brauchen im Unternehmen, sind dann halt auch KI- und Datenstrategien. Ja, weil das KI-Thema zieht immer mehr. Ja, wir sehen es, dass es in Produkte reinwandert. Wir sehen, dass es benötigt wird für Kundenreisen bei Versicherungen etc. pp., wo wir sagen, wir wollen Schäden vorhercasten, ja, und Schaden forecasten, um dann den Schaden zu begleichen, ohne uns das eigentlich manuell selbst angucken zu müssen, was da für ein Schaden entstanden ist. Sondern das soll die KI für uns machen. Und dafür braucht es halt Unmengen an Daten, aber vor allen Dingen auch ganz viel Data Governance und ganz viel Datenorganisation. Es ist im Prinzip das zweite Brennglas neben dem Data Act, der im Prinzip die gesamte Datenorganisation innerhalb einer Firma auf den Prüfstand stellt. Ja.
Sehen wir ja auch, ne, dass das parallel läuft, allerdings mit einem Priorisierung 9:1 auf der KI-Verordnung oder der überhaupt dem Thema KI und Daten, wo kommen wir daher, und eins eher bei Data Act. Das machen wir dann, wenn die Leute wirklich nachfragen oder wenn wir davon jetzt uns ganz viel versprechen. Und was wir eben auch hören, eher auf Nutzerseite ist, wir haben jetzt hier einen Berater, die haben gesagt, wir sind erst bei 3 von 10 auf der Data Literacy. Wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, bevor wir anfangen können, Data Act-Daten damit reinzuziehen. Ab und zu mag es da mal den von dir schon angesprochenen Quick Win geben, aber häufig ist es so, dass man da ein bisschen mehr Vorbereitung braucht. Ja, jetzt hat man sozusagen diese Diagnose, Standortbestimmung gemacht. Wie geht's jetzt weiter? Also was sind sozusagen die Maßnahmen? Da hast du schon gesagt, okay, wir versuchen Data Governance Strukturen aufzusetzen, Leute zu finden, die man da in richtige Positionen bringen kann. Vielleicht nochmal von dem Blickwinkel und auch nochmal gekoppelt mit, wo ich immer so ein bisschen hellhörig werde, ja, Datenstrategie, wenn da Daten drinsteckt oder in der Unternehmensstrategie Data erwähnt ist und wir einen CDO haben, dann wird alles viel leichter. Aber der muss ja, wie kriegt man das, was du vorhin gesagt hast, wie schafft man das, dass das operativ wird? Dass der dann auch Power hat und nicht jedes Mal sich ganz hinten anstellen muss bei der IT-Abteilung und bei Legal und überall sonst.
Ja, da stecken natürlich weitere Herausforderungen drin, das stimmt natürlich. Also was wir sehen ist, dass es sehr wichtig ist, um das Ganze vorwärts zu bringen, dass man sogenannte Data Enabler Teams in Unternehmen hat. Das ist total wichtig. Also warum ist das relevant und wichtig? Also wenn wir mal aus der Theorie kommen, was wie gesagt, ich habe da eben gesagt, KI und Datenstrategien, da sind theoretische Konstrukte drin verankert, wie beispielsweise, dass mehr Verantwortung zum Business wandert, ja, für Daten auch, ja, dass die IT, was das angeht, weniger Mitspracherecht hat und dass die IT am Ende des Tages vielleicht auch eher der Supporter ist, ja, oder der Unterstützer für bestimmte Themen. Was wir natürlich sehen ist, man ist da nicht von heute auf morgen. Ja, also nur wenn man das sagt, heißt das nicht, dass das Business automatisch weiß, dass es jetzt mehr Verantwortung für Datenobjekte, Kunde, Produkt etc. übernehmen muss. Noch heißt es, dass entsprechende Strukturen da sind. Noch heißt es, dass entsprechende vielleicht fehlende Ressourcen da sind mit dem entsprechenden Skillset oder dem Know-how. Das heißt, man muss irgendwie schauen, dass man diese Lücke füllt, die man nicht von heute auf morgen ist sozusagen gefüllt bekommt. Das heißt, was wir häufig etablieren, und da sind wir zum Beispiel auch mit einem Unternehmen in der Versicherungsbranche unterwegs, wir bauen sogenannte Data Enabler Teams auf. Ja, oder ein Data Enabler Team erstmal, ja, um erstmal die Komplexität dann auch zu reduzieren. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil die sehen sich nicht oder die sollen sich nicht selber als in der IT aufgehangen sehen, sondern sie sind eher in der Nähe des Businesses aufgehangen. Und das, was sie machen oder was sie machen sollen, diese Data Enabler Teams, ist erstmal das Business halt auch ein Stück weit aufschlauen und darüber informieren, dass sie perspektivisch mehr Verantwortung übernehmen, die sie aber heute nicht wirklich übernehmen können. Aber die Data Enabler Teams können sozusagen da aushelfen und erstmal Verantwortungsbereiche übernehmen, weil sie halt auch einen guten Durchgriff in der IT drin haben. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil da können wir dann halt diese Aspekte alle zusammenbringen. Wir können zum Beispiel über Datenprodukte sprechen. Ja. Wir können gucken, was heißt das? Was ist ein Datenprodukt am Ende des Tages? Ja. Und wie können wir dann sozusagen, wenn wir sagen, ein Datenprodukt muss gewisse qualitative Eigenschaften haben, da eine Verantwortung dran bringen? Und diese Enabler-Teams können da sozusagen eine Übergangsrolle spielen, vermitteln zwischen IT und Business und natürlich auch gucken, dass Datenprodukte, die hergestellt werden oder datenbezogene Initiativen auch wirklich dann auf das Business einzahlen. Ja. Ganz wichtig dabei ist einfach, man muss schauen, dass man so ein Stück weit aus der Zentralität rauskommt und im Prinzip dann in der Nähe des Businesses dafür sorgt, dass solche Datenprodukte gebaut werden können, unterstützt werden können und am Ende des Tages dann halt auch auf eine Business-Initiative einzahlen. Wie beispielsweise in dem konkreten Fall war es so, dass man gesagt hat, man möchte aus einer Initiative des Fachbereichs heraus übergreifend eine Customer Journey neu designen. Ja? Und eine Customer Journey geht ja über alle Bereiche. Das ist die Abrechnung, das ist die Auszahlung, das ist die Schadensmeldung etc. pp. Das sind alle Prozesse daran beteiligt. Aber wie schafft man es jetzt sozusagen, ein Experience für den Kunden herzustellen, dass der gar nicht merkt, dass da verschiedene Beteiligte dran hängen, die etwas machen müssen, sondern dass das ein einheitliches Erlebnis für den Kunden ist und dass das am Ende dann bei dem Datenthema auch wirklich dann super gut funktioniert, weil man braucht wirklich viele Datenpunkte im Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, die man zusammenbringen muss und dafür braucht es halt solche Data Enabler Teams, die nicht zentral aufgehangen sind, also nicht bei der IT aufgehangen sind, sondern in der Nähe des Businesses und dort am Business quasi direkt unterstützen können, um solche Prozesse dann auch zu verändern und zu erwirken. Ja.
Also wir nehmen mit, Data Enabler Team ist eine Empfehlung von dir, aufbauen, im Business verankern. Was qualifiziert mich jetzt da in so einem Data Enabler Team mitzuarbeiten oder vielmehr andersrum gefragt, welche Erfahrungen, Experiences und Fähigkeiten brauche ich in so einem Enabler-Team?
Also das ist auch ganz interessant, weil die sehr interdisziplinär aufgestellt sind und das ist ja auch im Prinzip das, was wir am Ende eigentlich erreichen wollen, wenn wir das Business mehr enablen wollen, selbstständig mit Daten arbeiten zu können. Also wir brauchen unterschiedliche Rollen. Wir brauchen natürlich so Rollen wie Data Stewardship, wir brauchen Data Engineers, also Menschen, die wirklich am Ende des Tages auch was mit Daten machen können, ja, die sich aber auch mit den Daten in den verschiedenen Systemen halt auch auskennen. Ja? Das ist extrem wichtig bei so Data Enabler Teams. Das andere wichtige Aspekt ist natürlich die Business-Nähe. Ja, also wir brauchen Menschen, die das Business verstehen, die Sprache vom Business sprechen und das Ganze übersetzen können auf entsprechende, auf entsprechende Datenstrukturen oder Datensprechweisen, so dass man daran ankoppeln kann, dass man einfach diese Lücke herausbekommt zwischen IT und Business, wie wir sie ja auch schon seit mindestens 20 Jahren kennen. Ja, das ist ja die gleiche Thematik, die ist ja auch nicht neu. Aber das braucht es an der Stelle ganz wichtig. und natürlich dann auch Menschen, die zusammen mit dem Business priorisieren, ne? Ganz knallhart durchpriorisieren und sagen, okay, das zahlt auf Business-Initiativen ein und das ist komplex und das ist weniger komplex, hier haben wir Quick-Wins, das ist aufwendig, das ist nicht aufwendig. Genau, das braucht es in so Data-Enabler-Teams am Ende.
Ja, es ist, ich musste gerade daran denken, wo es so eine vergleichbare Entwicklung gab, war, dass Unternehmen angefangen haben, Legal-Leute in die Produktteams zu setzen. Ja, das macht jetzt jedes Startup. Ja, wenn sie überhaupt eine Rechtsabteilung haben, haben sie sozusagen Leute, die direkt im Business, wie du mal sagst, sitzen, ja, bei dem Produktteam sitzen und sozusagen von Anfang an dabei helfen, das Produkt rechtskonform zu machen und nicht am Ende der zu sein, der den Mann in den Finger hebt und sagt, ja, das geht aber nicht, weil. Und so ist es doch letztlich mit den Data-Leuten auch, dass man halt, um datengetriebene Produkte zu schaffen, man eben jemanden, der sich auch auskennt damit, was man mit Daten eigentlich machen kann, damit reinsetzt und es von Anfang an begleitet. Prima. Ja, vielleicht zum Schluss, wir haben jetzt eigentlich ganz guten Bogen geschlagen, nochmal so, wenn du jetzt 3 Ratschläge erteilen darfst und mir leuchtet vollkommen ein, dass das jeder bei jedem Unternehmen anders ist, aber ja, an Hersteller oder Nutzervernetzer Produkte, was würdest du raten in Bezug auf Data Act?
Wenn ich mir 2, 3 Ratschläge überlegen müsste, die ich an Unternehmen vergeben möchte, dann würde ich sagen, nimmt das Thema EU Data Act beispielsweise als einen exemplarischen Weckruf, als Brennglas für den Umgang mit um den Umgang mit Daten zu professionalisieren. Wir sehen das EU Data Act, da werden Fragestellungen gestellt, wo viele sagen, das müssten wir doch beantworten können. Ist aber nicht so einfach. Das heißt, nimmt das als Weckruf und schaut euch quasi die Datenorganisation und das Data Management und Data Governance an. Und ich glaube, dass viele Geschäftsmodelle perspektivisch nur mit Daten funktionieren werden. Ja, ich glaube, da wird noch eine ganze Menge passieren. Also das muss eigentlich, ich sag mal, auf einer Agenda ganz weit oben stehen. Ich glaube, so eine Reifegradbestimmung oder auch so eine externe Perspektive auf wo stehen wir eigentlich, ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Man muss halt schauen, dass das nicht auf der theoretischen Ebene bleibt, sondern, wie du eben gesagt hast, Skala von 1 bis 10 sind wir bei Literacy auf der 4. Was heißt das jetzt? Ja, sondern, dass wir das vielleicht auch an praktischen Initiativen ausrichten, wie zum Beispiel EU Data Act oder andere Themen, Business-Themen. Und da einfach praxisbezogen so ein Assessment machen und schauen, okay, wenn wir was rausgefunden haben, wie können wir denn jetzt Quick-Wins schaffen und wie sieht's auf einer langfristigen Roadmap aus? Und ich glaube, man sollte das Thema EU Data Act mal im Speziellen, ich höre da sehr viel verhaltene bis negative Rückmeldungen aus den verschiedenen Kundenkreisen heraus. Ich würde es eher als Chance verstehen, in beiderlei Hinsicht, bezogen auf die Datenökonomie. Ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren, dass man sagt, man kann mit Daten wirtschaften, auch wenn man selber Daten gerade herstellt. Das heißt ja, vielleicht kann man ja auch vom Wettbewerb dann Daten bekommen. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch die eigene Professionalität im Umgang mit Daten definitiv eine ganze Ecke nach vorne bringen. Ja, also das wären so für mich so die 3 Themen. Also das als Weckruf verstehen, in den Geschäftsmodellen denken, einen Reifegrad bestimmen, eine Roadmap daraus entwickeln und das Ganze eher als Chance verstehen.
Ja, Daniel, vielen Dank vor allen Dingen auch insbesondere für das letzte Plädoyer, den Data Act als Chance zu verstehen. Das ist ja unser Mantra auch. Das begleitet uns als roter Faden durch die Podcast-Serie. Wir sehen Riesenchancen durch den Data Act. Natürlich ist es komplex, völlig klar. Natürlich ist es neu. Aber du hast es eben nochmal schön dargestellt. Es werden so viel mehr Daten in dem Markt existieren. Ja, so viel mehr Daten im Markt existieren, das hast du auch am Anfang schon gesagt, sich denen zu widmen und zu einer organisierten Art und Weise, das glaube ich, ist heute in deinem Gespräch mit dir wunderbar rausgekommen und wir wünschen euch da viel Erfolg mit euren Kunden, dass ihr da viele Fortschritte macht für und mit euren Kunden natürlich, denn das brauchen wir insgesamt als Markt, damit der Markt den Data Act als Enabler sieht, versteht und nutzt und ins Leben bringt. Das ist unsere große Aufgabe hier und wir danken dir sehr für das Gespräch, aber Martin, gerne für dich die Abschlussworte noch.
Ja, auch von mir nur nochmal vielen Dank, Daniel, auch sozusagen deine Sicht und Und auch der Appell eben an die Hersteller, Leute, Data Act ist auch eine Chance. Und ihr seid, das hast du eben auch nochmal schön gesagt, und überall, wo wir reinschauen, es gibt praktisch keine Hersteller, die nicht auch nutzervernetzter Produkte sind. Wir sind halt im IoT-Zeitalter, ja, und wenn ich da erstmal angesetzt habe und angefangen habe, dann werde ich das schnell entdecken oder ist auch was für mich mit drin. Jo, also damit, lieber Daniel, herzlichen Dank noch einmal und an die Zuhörenden, vielen Dank fürs Zuhören bis an dieser Stelle. Wir haben weitere tolle Podcast-Folgen in der Pipeline. Wir versuchen sie immer Montag früh herauszujagen, wie diese hier auch. Aber wenn ihr da immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, am besten abonnieren und gerne auch bewerten. Ich bin letztens darauf angesprochen worden, dass wir so wenig Bewertungen hätten. Das hilft der Sichtbarkeit dieses Podcast und natürlich damit auch der Sichtbarkeit dieses Themas. Ja, vielen Dank und bis demnächst. Danke euch. Ciao, ciao.
Danke.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.